Auch ich möchte mich bedanken für die Einladung und Vorbereitung der Veranstaltung bei Antje Ehmann und dem Team des HKW. Da es hier so viele Expertinnen und Experten gibt zur filmischen und künstlerischen Arbeit von Harun, werde ich ein bisschen über sein Schreiben sprechen und daraus zitieren. Denn das waren die ersten Produktionen von ihm, die ich kennengelernt habe. 1978, 1972, 1969, Überlegungen zu Harun Farrokis Zeitschriftenbeiträgen. Bis circa Mitte 1977 definierte ich mich in erster Linie über die Liebe zur Poesie. Doch von Anfang 1976 an konkurrierte diese Liebe mit der zum Film. In der Zeit zwischen Anfang 76 und weit bis ins Jahr 1979 ging ich bis zu 5-mal am Tag ins Kino. Ich hatte viel nachzuholen. Es gab allerdings damals noch relevante Spielfilme, auch im TV, neue und historische. Und ein neuer Film von Jean-Marie Straub und Daniel Hillier kam in die Erstaufführungstheater. Erst las ich die Reprints der Zeitschrift Filmkritik, die es damals bei 2001 gab und die Jahre 1956 bis 1963 umfassten. Im Zuge dessen las ich übrigens auch zum ersten Mal einen Text von Adorno, und zwar die Stelle, wo er Donald Duck erwähnt. Dann versuchte ich, zeitgenössische Ausgaben der Zeitschrift zu bekommen, was sich selbst in Hamburg in den späten 1970er Jahren schwierig gestaltete. In Antiquariaten fand ich Nummern, die der Gegenwart immer näher kamen. Bei einer Reise nach München sogar einen ganzen Haufen. Ich las dann auch Im Off von Frida Graf und Enno Patalas und lernte andere Leute kennen, die sich auf ähnliche Weise für Filme interessierten. Häufiger fielen dann auch die Namen der damals aktiven Redakteure, wie Wolf-Eckart Bühler oder auch Harun Farrokhi. Ende 1978 glückte es mir zum ersten Mal, die in dem Moment gerade aktuelle Nummer der Zeitschrift zu erstehen. Es war die Ausgabe vom Juli 1978. Die Ausgaben erschienen damals immer um ein paar Monate später und die war im Herbst des Jahres auf den Markt gekommen. Darin gab es den Text Neues vom Wixxer, der, wie ich heute weiß, nicht zum ersten Mal in der Filmkritik und unter Haruns Beiträgen von der Arbeit handelt, die nötig ist, um den Autor und seine Familie am Leben zu erhalten. Dies aber verbunden mit Betrachtungen über die ökonomischen Grundlagen anderer Existenzen des Kulturlebens. So kommt zum Beispiel ein Funktionär darin vor, der vom Kauf einer Broschüre für 9 Mark Abstand nimmt, als er erfährt, dass der Verkaufende keinen Stempel für die Erstellung der allfälligen Quittung zur Hand hat. Der erste lange Ausschnitt aus Neues vom Wixxer, den ich gleich vorlesen werde, spielt, während Harun für die Sesamstraße arbeitet. Ich mache eine Auslassung oder zwei Auslassungen in diesem längeren Zitat, dann sage ich Schnitt. Im Juni 1977 lieferte ich das Gedrehte im Rohschnitt ab. Die Redakteurin, die das eingerührt hatte, war inzwischen im Streit mit ihren Kollegen geschieden. Die Nachfolger sagten mir, ich hätte Mist produziert. Ich rief den Chef an und sagte, ich hätte aber gern die dritte Rate. Er lud mich ein zu einer kleinen Vergnügungsreise im Flugzeug nach Hamburg. Um 6 Uhr morgens setzte ich mich in meinen grünen VW-Bus. Er sprang sofort an und trug mich über die Stadtautobahn, die wiederum monoton unter mir hindurchglitt. Der Kassettenrekorder war heute nicht kaputt. Die Sonne schien, die Vögel sangen. Ich war glücklich. Was wollte ich mehr? Schnitt. Um 9.30 Uhr saß ich in einem Schneideraum 6 ernsten Leuten gegenüber. Ich sagte sinngemäß, trotz meiner notorischen Bescheidenheit weise ich darauf hin, dass ich der berühmte Harun Farrokhi bin. Mein Name steht in mehreren Filmlexika. Straub hat mich gegenüber einer finnischen Tageszeitung gelobt. Beinahe hätte ich beim WDR einen Film drehen dürfen und so weiter. Jedenfalls können Sie mir nicht erzählen, dass meine Schnitte nicht stimmen. Sie sagten, so sei es auch nicht gemeint, wir müssen einfach mal grundsätzlich über Operationen sprechen, die die kindliche Wahrnehmung verstehen kann. 180-Grad-Umschnitte gehen da nicht. Und es muss ein Moderator sichtbar geben zur Identifikation. Es ließ sich also ganz gut an. Dann machte ich einen Fehler. Ich zeigte Ihnen einen 1-Minuten-Spot, den ich mit meinen Kindern gedreht hatte. Lara hatte ein grünes Jäckchen an und Anna ein kariertes. Lara sagte: "Guten Abend, meine Damen und Herren. Dieser Mann hat die richtige Jacke an. Dieser Mann hat die falsche Jacke an. 50.000 Jahre später, dieser Mann ist erfroren." An dieser Stelle streckte Anna die Arme aus und ließ sich mit einer Bewegung und einem Geräusch fallen, dass das Vergehen der Zeit in einem Genre, wo nach Sekunden bezahlt wird, trifft. Lara sagte: "Dieser Mann steht immer noch da. Darum wählen auch Sie den richtigen Mantel." Einer im Schneiderraum sagte: "Die Kinder sind Mädchen, aber eines sagte Mann." Einer sagte: "Ich weiß überhaupt nicht warum." Einer sagte: "Wir wollen doch gerade das Werbefernsehen bekämpfen." Einer sagte, er hatte Bart und Brille und tatsächlich in Münster Pädagogik studiert: "Die Adressaten werden nicht motiviert. Die restringierte so und so. Handlungsalternative. Dings da." Um 12 Uhr mittags lag ich in Berlin im Bett. Damals dachte ich, es genügt schon nicht bescheuert zu sein, um glücklich zu werden. November 1977, ich schreibe für den Nachdreh Moderator und Zooms rein. Februar 1978, ich kriege die Skripts zurück mit ein paar Änderungen. Mai 1978, ich drehe es. Juni 1978, endlich habe ich die dritte Rate. Zitat Ende. Ich zitiere das alles nicht nur in solcher Länge, weil selten in einem so schönen brechtschen Ton erklärt worden ist, warum die Zusammenarbeit mit dem kommerziellen Galerienbetrieb manchmal nur die zweitschlimmste Lösung für künstlerisches Arbeiten ist. Eine Alternative, die natürlich damals nicht zur Verfügung stand, sondern auch, weil selten die Stimmung von 1977, 78 in der BRD schöner charakterisiert worden ist. Eine Welt, in der die Linke in Münster Pädagogik studiert hatte und nun Adressaten motivieren wollte. Heute ist dieser bärtige Pädagoge ein leicht zu denunzierender Pappkamerad für das seit gut 30 Jahren stark verbilligte und genrefizierte 68er-Bashing geworden. 1977 gab es ihn erst als ein vage gefühltes Feindbild. Zum einen aus dem schnöden Geist der Generationskonkurrenz, zum anderen aus dem gerechten Spirit des Punk-Projekts einer 68er-Korrektur. Nur hier sprach oder schrieb selbst ein 68er, und zwar derjenige 68er, den ich gerne nenne, um den seitdem in Heerscharen auf die Weltbühne einströmenden 68er-Hassern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Haruns Sarkasmus und die gleichzeitig aufkommende Punkkultur richteten sich gegen denselben Geist. Doch dessen institutionelle, behördliche, öffentlich-rechtliche, bärtig-pädagogische Seite stellte nur die eine Seite dar. Die andere, die kommerzielle, hip-kapitalistische, wird auch in diesem Text beschrieben, aus dem ich jetzt noch mehr zitieren werde. Es fing damit an, dass in Berlin so viele Kneipen waren, von Linken für Linke, so viele Kinos allmählich mit Filmen, die man ihnen zumuten konnte, und diese ganzen Veranstaltungen. Da schossen die ersten Blättchen aus dem Boden, aus denen eine Übersicht gewonnen werden konnte. Und ohne wen um Erlaubnis zu fragen, kamen Leute dazu, dieser Übersicht ein paar Blättchen anzuheften, auf denen sie Imitationen von Theater- und Filmkritiken verfassten. Der Leser hat das zunächst hingenommen, wie man es hinnimmt, wenn einer unbedingt zu einem Geburtstag eine kleine Theateraufführung machen will. Wo sollen die Leute auch sonst hin? 1970 wollte ich eine Doktorarbeit schreiben für das Zeitungswissenschaftliche Institut, voraussagend, dieses neue Feuilleton würde schlimmer als das alte, das wenigstens ganz schleißig ist. Tatsächlich machen diese Blätter, in Berlin heißen sie City und Tipp, Interviews mit Grass und fragen den Senator für Kultur, sind sie bereit, einen Rockbeauftragten zu ernennen? Sie schlecken sich die Finger nach Filmen wie Das zweite Erwachen der reduzierten Persönlichkeit, Drei Frauen unter Einfluss und Vera Brake ist unerträglich. Sie haben die Betriebskultur wieder aufgemöbelt. Am schlimmsten ist, dass durch diese Blätter die Welt, wie sie ist, so unumgänglich geworden ist. Vor 3 Monaten wollte ich eine Habilitationsschrift verfassen für das Religionswissenschaftliche Institut über den Zusammenhang von ganzseitigen Anzeigen im Tipp und den Lobeshymnen über die ganzseitig angezeigten Filme. Schnitt. Es sei der Post gedankt, dass sie keinem einzigen Parasiten erlaubt, im Telefonbuch ein Feuilleton zu eröffnen. Zitat Ende. Auch wenn man darüber streiten könnte, ob Google das Telefonbuch ist, das an die globale Restfeuilletonproduktion so erfolgreich angehängt wurde, dass nun der Rest der Kulturproduktion exakt das geworden ist, ein Feuilleton im Telefonbuch, unstrittig ist, dass niemand mehr irgendjemandem verbieten würde, überall ein Feuilleton einzurichten. Ich sage das einen Tag, nachdem einer der zentralen Repräsentanten des schleißigen Feuilletons, Fitzroy Radatz, über dessen Tagebücher man mit Harun gut reden und scherzen konnte, verstorben ist. Unter anderem deswegen, weil diese Tagebücher einer bitteren, oft unfreiwillig komischen, oft nicht so unfreiwillig komischen Weise von dem handeln, was eines der zentralen Themen Haruns in der Filmkritik war, also in der Zeitschrift Filmkritik. Das Elend der Produktion in den verschiedenen Bereichen der halbstaatlichen Kulturindustrie in der alten BRD. Tageszeitung, Fernsehanstalten, Staatstheater. Ausgehend von einer Skepsis gegenüber der eigenen Beteiligung, die bereits in den Missverständnissen begründet liege, so Harun, die mit dem Begriff des Produzenten verbunden seien, wie er in der Filmkritik im Dezember 1973 in dem Aufsatz Anmerkung zum Status des Kleinproduzenten formulierte. Der Kleinproduzent ist eine Kategorie, die er aus einer Stelle der Grundrisse herleitet, also von Marx den Grundrissen, wo von einer Opernsängerin die Rede ist und dem Unterschied, den es für die Mehrwertproduktion macht, ob diese Opernsängerin von einem Impresario vertreten wird oder nicht. Doch mitten in der Diskussion darüber bricht Marx die Stelle ab mit der Bemerkung, dass dieser Unterschied für die Nationalökonomie ohnehin zu geringfügig bleibe. Harun fragt, wie genau diejenigen, die zu klein sind, um auf die Nationalökonomie einen mehr als geringfügigen Einfluss zu nehmen, ihrerseits von der Nationalökonomie beeinflusst werden. Es bleibt eines der vorherrschenden Themen in den Texten für die Filmkritik, die immer von den eigenen Erfahrungen ausgehen. Doch es gibt noch eine andere, nur lose mit dieser Erfahrungswelt zusammenhängende Serie von Erörterungen. Sie beginnt gleich mit seinem allerersten Text, den er überhaupt für die Filmkritik schreibt, im Februar 1972. Auf dem Cover dieser Filmkritik ist Arthur Braus zu sehen, wie er über eine ländliche Straße spaziert, Hände in den Hosentaschen und eine Einkaufstüte unterm Arm. Das Heft feiert Wim Wenders Handke-Verfilmung Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, ohne irgendwelche erkennbaren Probleme damit zu haben, dass Wenders selbst einer der Verleger ist, als Mitglied der Filmkritiker-Kooperative, deren Namen mit vollständiger Postanschrift immer im Impressum stehen. Harun wird erst ein gutes Jahr später Mitglied und Mitherausgeber, mit Postanschrift im Impressum, aber er ist schon sehr viel früher im damals immer wieder eingestellten und dann wieder neu belebten, sehr populären Kritikerspiegel vertreten und fällt wie die anderen durch schwarze und weiße Punkte repräsentierte Urteile wie überragend, vorzüglich, sehenswert, annehmbar, zwiespältig, belanglos und ärgerlich. Zum Beispiel findet er Scorseses Mean Streets nur annehmbar. Spielbergs Weißen Hai hingegen vorzüglich. Aber ich schweife ab. Arthur Braus wird übrigens später der Vorgänger des Hamburger Volksschauspielers Jan Fedder in der Vorabendserie Großstadtrevier. Dieser erste Aufsatz aus dem Jahre 72 in der Filmkritik handelt von der Lehre. Und die Lehre, die Unterweisung, das Training, die Dressur sind bekanntlich eines seiner zentralen Themen, die es ihm auch ermöglichen, von der politischen Ökonomie einerseits zu abstrahieren und auf sie andererseits in einer reicheren Lesart zurückzukommen. Er hatte damals 2 Semester in Stuttgart unterrichtet, an der Kunstakademie, meistens auf dem Flur, ohne Lehrplan, ohne Professur, improvisiert, prekär. Im Gegensatz zu München gibt es kein Geld für eine Filmklasse und die kunstakademische Lehre sei nicht bereit und in der Lage, sich den mit 68 aufgekommenen neuen medienpädagogischen Aufgaben zu stellen. Sie sind noch nicht darauf eingerichtet, dass Kunst in den Schulen von nun an von Kommunikation ersetzt werden solle. Dies wird von Harun eher referiert als dass er sich diese Forderung zu eigen macht. Er spricht sich dagegen für einen Filmunterricht aus, der Forschungscharakter haben soll. Dass es nicht darum ginge, die Produktivkräfte auf einem rückschrittlich präindustriellen Niveau zu halten und die Filmindustrie zu kritisieren, sondern die Produktionsverhältnisse, nicht die Produktivkräfte. Und nicht den Autor, Autorfilm, als Alternative zur Industrie aufzubauen. Stattdessen müsse es das Ziel sein, Einfluss zu nehmen auf die Industrie, auf eine gleichwohl entwickelte und zu entwickelnde Industrie. Zitat: Man müsse eine Prototypenwerkstatt einrichten, die Innovationen so einrichtet, dass sie in Serie gehen können. Zitat Ende. Auch hier übt er im Namen eines unsentimentalen Neomarxismus Kritik an dem Weg in Autorenfilm und anderem Kino, das, Zitat, sich von der Industrie abwende, statt auf sie einzuwirken. Zitat Ende. Eben Spielberg statt Scorsese. Es bleibt in diesem Text aber nicht bei den schroffen Formulierungen dieses Gedankens, die sich auch klar gegen den aufkommenden Münchner Mainstream im eigenen Heft zu richten scheinen. Sie werden noch einmal gewendet. Zitat: Es gibt so wenig Möglichkeiten zur Filmarbeit, dass man alle, die es gibt, optimal nutzen muss. Die Liebe, die es zum Film gibt, sollte keine vergebliche bleiben. Man muss Mittel finden, dass sie vollzogen wird und mit Folgen, nicht nur für die Liebenden. Zitat Ende. Liebe zum Film, Lehre, die zum Bau von Prototypenwerkstätten führt, Anerkennung des Fortschritts der Produktionsmittel, der Produktivkräfte, Problematisierung des prekären Produzentenstatus. Lauter natürlich sehr aktuelle Vorschläge, die sozusagen permanent im Angesicht des Verfalls und der Enttäuschung über die Folgen und Fortsetzung des 68er-Impulses entwickelt werden und so die überaus produktive und heute selten gewordene Negation von 68 aus dem Geist von 68 ermöglichen. Aber was war das für ein Geist? Können wir überhaupt über ihn reden, wenn wir ihn immer nur an der idealisierenden Korrektur eines idealtypisierten, gutmeinenden und oder bösmeinenden Klischees messen? Im März Verlag erscheint 1969 der Reader Subkultur Berlin. Selbstdarstellung, Text, Ton, Bilddokumente, Esoterik der Kommunen, Rocker, subversiven Gruppen. Samt einer Flexidisc, auf der man die Stimmen diskutierender Kommunaden hören kann, unter anderem von Benjamin Buchloh, Dieter Kunzelmann und Horst Hohmeier. Auf der ersten Seite steht eine Liste von Personen mit Telefonnummern und meist falsch geschriebenen Namen, wie Schilly mit I und zweimal I, Heike Sander, Bernhard Vesper und vielen mehr. Aber auch nützliche Funktionen neben den Telefonnummern wie LSD, Rechtsanwalt etc. Dazu gibt es eine Erklärung, Zitat: Für westdeutsche Besucher. Das sind alles linke Adressen und Linke, die gern bereit sind, euch zu helfen, wenn ihr nach Berlin kommt und vielleicht hier sogar bleiben wollt. Zitat Ende. Auf der Liste steht übrigens auch Peter Handke mit einem Entschuldigung hinter seinem Namen. Und Harun Faruqi, Faruqi. Eine ähnliche und wesentlich kürzere Liste steht in dem Buch Pop? Nein. Underground? Nein. Gegenkultur? Ja. Von Rolf-Ulrich Kaiser, das im selben Jahr bei Kiepenheuer & Witsch erschien. Auch in dieser Liste finden wir einen falsch geschriebenen Harun Faruqi als Einstiegshelfer in die Berliner Gegenkultur. Von dieser wissen wir, dass sie anders als zu den Zeiten, in denen es Neuigkeiten vom Wichser gab, nicht durch eine Infrastruktur von linken Kneipen und Programmkinos, die andere Filme zeigen, und noch nicht per Kneipen organisiert war, per öffentliche Plätze einer anderen Kultur, sondern über ein paar Telefonnummern, die man anrufen konnte, um sich dann in Kommunen zu treffen und Sachen zu planen und auszubaldowern. Um 1969 schreibt Harun bereits mindestens 4 Jahre, während er andererseits daran beteiligt ist, Leute informell zusammenzubringen, die noch nichts voneinander wissen und auch noch nicht wissen, dass sie mal 68er gewesen sein werden. Unter anderem hat er beim Spandauer Volksblatt veröffentlicht, damals Berlins führende linke Alternative zu Springer Presse und Tagesspiegel. Auch etwa Peter Gente vom Mehrverlag veröffentlicht damals dort. 1969 beginnt er seine Mitarbeit in der Zeitschrift Film, einer Gründung des Friedrich Verlags, der neben Theater Heute eine Filmzeitschrift etablieren will, auf der dann dieselben Balsen-Anzeigen auf der letzten Seite erscheinen können. Einer Zeitschrift, die sehr offen für radikale und pseudoradikale Formate ist und zum Beispiel in einem nicht enden wollenden Special Peter Weibel die Hoheit über den Begriff Expanded Cinema schenkt. Hier hat Arun im Wechsel mit zwei anderen Autoren eine alle drei Monate erscheinende Kolumne, die er von, und hier ist sein dritter Auftritt in diesem Text komplett zufällig, Peter Handke übernommen hat. Auch hat er dafür ein Foto eingeschickt, in dem er sehr poetisch am Betrachter vorbeischaut. Er beschäftigt sich in dieser Kolumne fast ausschließlich mit Fragen der filmischen Agitation. Schon damals gegen den Ableitungsmarxismus der reinen Illustration eines Satzes durch Bilder und für eine filmische Akzentuierung eines identischen Satzes durch je verschiedene Bilder. Ganz im Sinne der 1973 im Juli für die Filmkritik geschriebenen Untersuchung Bilder aus dem Fernsehen, wo es heißt, Zitat, kann es sein, dass einer, der für die Begriffe keine Bilder findet, einfach die Entsprechung der Begriffe in der Wirklichkeit nicht kennt? Zitat Ende. In den Kolumnen geht es um die Vertiefung von Sätzen durch Bilder, aber nicht um sie tiefer zu genießen, sondern um sie besser zu verstehen. Agitatorisch im Sinne einer Anwendung. Diese kritische Semiotik der Agitation, die Texte und auch filmische Arbeit natürlich um 1969 prägt, findet Harun später heruntergekommen, aber auch optimiert in den vielen lehrenden, instruierenden, dressierenden, steuernden, anleitenden, pädagogischen und didaktischen Formaten, die er seinerseits porträtiert, offenlegt, sich zeigen lässt. Keineswegs immer nur in der einen Richtung der Vorführung von als Fehlentwicklung längst ausgemachten. Dafür ist er selbst nicht nur in seinen Anfängen einer linken Kybernetik viel zu nahe, der grundsätzlichen Tatsache, dass gerade gute Filme Folgen nicht nur für die Liebenden hatten und haben sollten. Das Elend entstand erst daraus, dass sich die Alternativkultur von Eingriffs- und Wirkungsdimensionen zu schnell abgewandt hatte, statt auf der Höhe der Produktivkräfte sich diese aneignen zu wollen. Dass es vielleicht zu leicht wurde, sich in der Kneipe kennenzulernen, statt sich über die Organisation des Kennenlernens grundsätzlich zu verständigen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.